Ja, liebe Geschwister, ich möchte euch heute Abend hineinführen in den Gewürzgarten Gottes. Wir wollen heute Abend etwas hören über die Myrrhe. Die Myrrhe, zu Deutsch Bitternis oder Bitterkeit, ein biblisches Bild oder ein Symbol für das Leiden. Ihr werdet zunächst sagen, das ist ja ein reichlich merkwürdiges Thema. Aber der Herr schenke es uns, dass das, was ich natürlich nur mit wenigen Strichen skizzieren kann, uns aufgefüllt werde, durch den Heiligen Geist zu einem großartigen, lebendigen Bild von der Herrlichkeit Gottes in den Wegen, die er uns führt. Und die nicht immer schöne Wege sind, sondern oft bedrückende, angsteinflößende, bedrängende Wege. Ich möchte zunächst einmal aus Markus 15 lesen, damit wir sehen, dass Jesus selbst im Zeichen der Myrrhe gelitten hat. Markus 15, 22. Und sie bringen ihn nach der Stätte Golgatha, was in der Übersetzung heißt Schädelstätte. Und sie gaben ihm Wein mit Myrrhe vermischt, zu trinken. Er aber nahm es nicht. Das war ja ein betäubender Trank, ein Narkotikum. Jesus sollte nicht merken, oder sollte jedenfalls nicht so stark merken, wie die Nägel durch seine Hände und Füße getrieben wurden. Die anderen Evangelien sagen, Wein mit Galle vermischt. Es ist kein Widerspruch. Galle bezeichnet ganz allgemein die Bitterkeit des Trankes, Myrrhe genau die Art der betäubenden Beimischung. Jesus aber nahm es nicht. Ich möchte zunächst zu Ende lesen. Und als sie ihn gekreuzigt hatten, verteilen sie seine Kleider, indem sie das Los über dieselben warfen, was ein jeder bekommen sollte. Es war aber die dritte Stunde und sie kreuzigten ihn. Das ist also nach der Zählung, nach der damaligen Zählung, 9 Uhr des Vormittags. Und die Überschrift seiner Beschuldigung war oben über ihn geschrieben, der König der Juden. Die vollständige Überschrift berichtet uns Johannes, der ja selbst unter dem Kreuz stand. Die vollständige Überschrift lautete im Hebräischen Jehoshua Hanosri Vehamelech HaYehudi. Jesus, der Nazireer oder Nazireer oder Nazarener, der König der Juden. Das haben die Schriftgelehrten stark abgelehnt, dieses Schild. Pilatus solle es abändern. Jesus habe gesagt, Ani Melech HaYehudi. Es ist etwas Eigenartiges um den hebräischen Text. Die ersten Buchstaben, die ja im Hebräischen immer eine besondere Bedeutung hatten, das Jod, das He, das Wach und das He noch einmal, ergeben, zusammengenommen, den Buchstaben Yahweh. Vielleicht war das einer der Gründe für den Protest der hebräischen Schriftgelehrte gegen dieses Schild. Wir kennen das ja auch in Gesangbuchliedern etwa, befiehl du deine Wege, der erste Vers fängt mit einem B an, dann mit einem E, dann mit einem F. Das war im Judentum, war das weit verbreitet, wenn man eine Botschaft verschlüsseln wollte. Jehoshua Hanosri, Vehamelech HaYehudim. Jesus der Nazarener, der König der Juden. Yahweh, ich bin, der ich bin. Aber das nur im Leben hinein. Jesus nahm den Rauschtrank nicht an. Damit steht er überein mit dem Wort aus den Sprüchen von einem Manne namens Lemuel. Das heißt, auf Gott ausgerichtet oder Gott geweiht. Er war ein König. In Sprüche 31, Vers 4 heißt es, nicht für Könige geziemt es sich, Lemuel, nicht für Könige Wein zu trinken, noch für Fürsten zu fragen, wo ist starkes Getränk, damit er nicht trinke und des Vorgeschriebenen vergesse und verdrehe die Rechtssache aller Kinder des Elends. Der auf Gott ausgerichtete Messias wollte im vollen Bewusstsein sein Leiden erdulden und jede Sekunde am Kreuz hellwach sein und nach der Schrift die Dinge sagen, die ihm der heilige Gott vorgeschrieben hat, aufgetragen hat. Und es ist wirklich wunderbar, was Jesus am Kreuz gesagt hat, bis er dann den Geist in die Hände seines Vaters gab. Er hat es vorgeschrieben, nicht vergessen. Auch wenn es heißt, gebet starkes Getränk dem Umkommenden und Wein denen, die betrübter Seele sind. Jesus hat diesen Rauschtrank abgelehnt. Das gilt auch für uns nach Epheser 5, Vers 18, wo geschrieben steht, berauschet euch nicht mit Wein. Und lassen wir einmal den Wein weg, es gibt auch andere Rauschmittel in unserer berauschend schönen Zeit. Oder berauschend festlichen Zeit, aber es ist eine rauschhafte Zeit. Berauschet euch nicht, sondern im Gegenteil, werdet erfüllt aufgrund des Geistes. Daran könnt ihr eines lernen. Die Erfüllung aufgrund des Geistes erfolgt im Gegensatz zur Selbstberauschung und zu jeglicher Berauschung. Der Heilige Geist ist kein Geist der Berauschung, der uns die Sinne raubt, der uns überwältigt und überfällt, der uns wie ein Narkotikum einhüllt, sodass wir dann gar nicht mehr wissen, was wir sagen oder schreiben, sondern die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Dieser Heilige Geist ordnet sich unserem Geiste unter, deshalb seufzt er in uns und stöhnt in uns selbst, dann wenn wir beten. Er geht in uns den Niedrigkeitsweg. Er ist kein Geist der Berauschung, auch kein Geist der Ekstase. Es steht nicht im Widerspruch zum Heiligen Geist, wenn Paulus immer wieder im Blick auf die Endzeit betont, seid unter allen Umständen nüchtern, auch nüchtern zum Gebet. Bedenke das. Es gehen heute viele Rauschgeister durch die Welt, die einen anderen Jesus bringen und in einem andersartigen, fremdartigen Geist wirken, mit einem fremdartigen, enthusiastischen, berauschenden Evangelium, wo die Leute ihre Gedanken und ihre Vernunft und ihre Mündigkeit an der Garderobe abgeben müssen, um sich diesem fremden Geist hinzugeben, wo man sie sagt, sie sollten sich völlig entleeren und passiv werden. Und dann geschieht es auch, dass ein Geist sie überwältigt und berauscht. Es ist nur die Frage, ob das der Geist Jesu ist. Denn wo der Heilige Geist wirksam ist, da wird Freiheit bewirkt, nicht Unfreiheit. Geliebte, werdet Unmündige und Kinder, was die Sünde anbetrifft, sagt Paulus. Aber werdet Erwachsene, was den Verstand anbetrifft. Beurteilt ihr, was ich sage, als solche, die denken können. Jesus lehnt den Rauschtrank ab. Berauschet euch nicht, sondern im Gegenteil, werdet erfüllt mit Geist. Aber nun zu meinem eigentlichen Thema. Jesus, der geistgesalbte Messias, im Zeichen der Myrrhe des Leidens, im Zeichen der Bitterkeit des Leidens. Es ist nicht von ungefähr, dass die Frau, die ihn geboren hat, Miriam, ja auch Myrrhe heißt, nämlich Bitterkeit und Betrübnis. Und so beginnt bereits seine Geburt im Zeichen der Bitterkeit des Leidens, im Zeichen der Myrrhe, im Zeichen des Kreuzes. Nun darf ich scheinbar abirren von meinem Thema. Wir werden dann gleich darauf zurückkommen. Bei seiner Geburt ist ja etwas Eigenartiges passiert. Da kamen ja aus Babylonien, aus jenen fernen Landen, wo Israel gefangen war, in der babylonischen Gefangenschaft, drei Magier oder Sterndeuter, es waren keine Könige, um dem neugeborenen König der Juden zu huldigen und den Beginn des Reiches Gottes zu feiern. Und das war der Sinn ihrer Aktion. Und diese drei Magier sind eine Voraustruppe und eine Vorausdarstellung dessen, was einmal im Reiche des Messias geschehen wird, wenn die Könige der Erde, die Reichen, die Fetten und Mächtigen nach Jerusalem kommen werden, hochbeladen mit Geschenken, um den König der Könige zu huldigen. Das prophetische Wort sagt es uns, und wir werden da noch eine Stelle lesen. Wir haben seinen Stern gesehen, das sagen die Magier, die aus dem Morgenlande nach Jerusalem kommen und die da sagen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist, denn wir haben seinen Stern beim Aufstrahlen gesehen, nicht im Morgenlande, sondern beim Aufstrahlen, und wir sind gekommen, ihm, dem Gotteskönig, zu huldigen. Da frage ich euch, woher wussten die denn von jenem Stern aus Jakob, dass ein Jude das gewusst hat? Aufgrund der Prophezeiung, es wird ein Stern aufgehen aus Jakob, das ist uns klar. Aber woher wussten das jene Magier aus dem fernen Babylon?
In den Gefangenen?
Ich vermute zunächst einmal, dass das wahrscheinlich keine Babylonier waren, sondern Abkömmlinge jener Israeliten, nicht der Juden, sondern jener Israeliten, die noch vor den Juden von den Assyrern weggeführt waren, auch in das babylonische Weltreich, das ja damals noch zu Assyrien gehört. Denn sonst hätten sie überhaupt kein Interesse gehabt an dem Reich des Messias, an dem König Gottes in Jerusalem und am Lande Israel. Das Zweite, es ist eine ganz eigenartige Sache, dass Daniel einmal von dem König Nebukadnezar nach bestandener Probe einen eigenartigen Posten bekommen hat. Er wurde nämlich zum Chef, zum Obersten der Magier eingesetzt, der Sterndeuter. Also ehrlich gesagt, ich hätte den Posten aber abgelehnt. Das kann ich euch nur raten. Beschäftigt euch nicht mit okkulten Dingen. Aber ich glaube, das hat der Daniel auch nicht getan, sondern der hat dann seine Sippe, seine Zunft und seine Zunftgenossen unterwiesen im prophetischen Wort, wo er genauestens Bescheid wusste. Und er hat ihnen etwas gesagt von dem kommenden Messias und von der Hoffnung Israels auf das Reich des Messias. Davon muss etwas hängen geblieben sein. Vielleicht sind auch in keinschriftlicher Form Notizen, Niederschriften von jener Begegnung Daniels mit den Gelehrten Babylons irgendwo in den Bibliotheken der Sternwarte Babylons hängen geblieben. Denn auch diese Leute hatten eine Sternwarte. Sie waren nicht in Greenwich, sondern in Sippa. Dort haben sie ausgeschaut. Und dann ging der Stern auf. Jener Stern, den Kepler als erster berechnet hat und den man neuerdings in den Computeranlagen etwa des Marineobservatoriums der USA nachberechnet hat. Was war das für ein merkwürdiger Stern? Es war ein Zusammentreffen und eine Lichtverschmelzung zwischen dem Jupiter und dem Saturn im Zeichen der Fische. Und wenn zwei solche Planeten scheinbar verschmelzen zu einem Lichtpunkt, dann erstrahlen sie ganz hell, außergewöhnlich hell. Das haben diese Männer beobachtet. Dreimal kam ein solches Zusammentreffen zustande, einmal in Babylonien, einmal auf der Reise, das kann man ganz genau nachrechnen, und zum dritten Mal in Jerusalem, als sie dort angekommen waren. Nun muss man wissen, aus den Schriften der Babylonier selber, jener Sternforscher, die man wirklich gefunden und ausgegraben hat, was das für sie bedeutete. Das steht zwar nicht in der Heiligen Schrift, aber das dürft ihr einmal hören. Der Jupiter war der Königsstern. Der Saturn war in Babylon der Stern Israels. Und das Tierkreiszeichen der Fische galt als das Zeichen der Endzeit, von dem auch die Heiden etwas wussten. Oder von der die Heiden etwas wussten, von jener goldenen Zeit, die da kommen werde. Nun dürft ihr das einmal zusammensetzen. Jupiter, der König, Saturn, der König Israels, das Zeichen der Fische, der bringt die Endzeit, die goldene Ära, das goldene Zeitalter des Friedens, das Reich. Und als die das nach ihren Unterlagen in dieser Weise sahen und erkannten, da wurden auf einmal all die Dinge wieder lebendig, die sie vielleicht in ihren keilschriftlichen Notizen hatten. Da mögen sie gesagt haben, wir haben doch bei uns in der Bibliothek so eine alte Schwarte, dürfen wir heute sagen, da steht doch etwas von diesem König der Endzeit, von diesem kommenden Messias, wie ihn die Juden nennen. Und da wurde ihnen das klar aus dem, was die Juden und was vielleicht Daniel hinterlassen hat. Zeichen der Fische. Das Reich kommt. Die Zeit des Friedens, die auch die Heiden ersehnten. So, nun wollen wir einmal aufschlagen, Jesaja 60. Da wird dies ja geschildert, das Kommen der Könige zum Berge Zion im Reiche des Messias. Und von diesem Kommen waren ja die drei Magier eine Vorausdarstellung. Ich möchte des Zusammenhanges wegen 1 bis 7 lesen. Stehe auf, leuchte, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit Jehovas ist über dir aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften. Man kann auch übersetzen, Finsternis bedeckt das Land und dunkel die Stämme Israels. Aber über dir strahlt Jehova auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Hier haben wir wieder das Aufstrahlen der Sonne der Gerechtigkeit, die den Tag des Reiches ankündigt. Und Nationen wandeln zu deinem Lichte hin und Könige zu dem Glanze deines Aufgangs. Erhebe ringsum deine Augen und sieh. Sie alle versammeln sich, kommen zu dir. Deine Söhne kommen von Ferne und deine Töchter werden auf den Armen herbeigetragen. So wird Zion angeredet. Das wird etwas werden. Wenn man den letzten Juden, sei er nun Russland oder in Amerika oder anderswo, herbeibringen wird, herbeigeleiten wird, wenn man sagen wird, Herr Jude, sei doch so freundlich und lass dich von uns nach Jerusalem bringen. Wir stellen dir ein Sonderflugzeug zur Verfügung. Sie werden herbeigetragen. Auf den Armen. Nicht, weil man sie loswerden will, wie in den vergangenen Zeiten der Goyim, der Nationen. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Wir werden es aber miterleben, ob wir das glauben oder nicht, wenn wir Gläubige sind, wenn wir wiedergeboren sind. Dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen und dein Herz wird beben und weit werden, denn des Meeres Fülle wird sich zu dir wenden. Ja, das gibt eine Herzerweiterung bei Israel. Dein Herz wird beben und weit werden vor Freude. Eine Menge Kamele wird dich bedecken, junge Kamele von Midian und Ephah. Allesamt werden sie aus Sheba kommen. Was bringen sie mit? Gold und Weihrauch und?
Nein,
nicht mehr. Also es ist auch folglich jedes Mal, dass immer einige Geschwister da sitzen, die darauf hereinfallen. Manchmal sind es noch mehr. Ihr seid gescheiter. Einmal, da haben wir zumindest 30 mit vollem Bewusstsein Mürre geantwortet. Nein, das steht gar nicht hier in der prophetischen Vorankündigung. Sie werden bringen Gold und Weihrauch und das Dritte, und sie werden das Lob Jehovas fröhlich verkündigen. Oder die Ruhmestaten Jehovas. Ja, das sind frohe Dinge, die da passieren. Alle Herden Kedas werden sich zu dir versammeln. Die Widder Nebajots werden dir zu Diensten stehen. Wohlgefällig werden sie auf meinen Altar kommen. Und das Haus meiner Pracht, den Tempel, werde ich prächtig machen. Bis hierhin. Ja, da hätten ja nun die drei Magier mitbringen müssen, Gold und Weihrauch, und dann hätten sie singen müssen vor der Krippe. Das Lob Jehovas, die Herrlichkeit Jehovas verkündigen. Das wäre auch besser angepasst gewesen an den König der Herrlichkeit, der einzieht in diesen Kosmos und angesichts des kommenden Reiches, des Friedens und der Erlösung, wo die Völker erlöst werden und frei werden. Er bringt ja jetzt das Reich. Aber warum haben sie den Myrrhe mitgebracht? Da ist etwas Eigenartiges passiert, das wir natürlich nicht wissen, aber die Sternenforscher, die haben das gewusst. Die hatten ja ihre Ferngläser mit. Und unterwegs haben sie das immer beobachtet. Während ihrer Reise nach Jerusalem ging der Jupiter und der Saturn, die zu einem großen Lichtpunkt verschmolzen waren, über von dem Tierkreis der Fische in den Tierkreis des Widders. der Tierkreis der Fische, das Bild der Endzeit und des Erlösers und des Friedensreiches. Was ist das Bild des Widders? Das ist das Bild des Schlachtopfers, des Passahlamms. Auch unser Passahlamm, der Christus, ist geschlachtet. Der Widder, der junge Widder. Das Passahlamm ist ja ein junger Widder. Da haben diese Leute es begriffen oder geahnt, was viele Juden ja noch nicht einmal die Jünger begriffen haben, dass offensichtlich erst noch vor dem Kommen des Reiches, des Friedens und der Erlösung durch den Messiaskönig ein Leidensopfer, ein Sündopfer gebracht werden muss. Ob sie es begriffen haben, weiß ich nicht. Aber geahnt haben sie es vielleicht. Und was haben sie dann gebracht? Gold und Weihrauch und nicht fröhliches Lob. Das war dann nicht mehr angebracht. Myrrhe des Leidens, Bitterkeit. Es waren Symbolgeschenke. Myrrhe des Leidens. Das war dann die dritte Gabe. Und diese drei Gaben werden dem neugeborenen Messias in die Krippe gelegt. Was heißt das auf gut Deutsch? Hier wird die Reichserwartung abgebrochen und weicht der erschütternden Feststellung, dass dieser Messias leiden muss. Der Messias im Zeichen der Myrrhe. Da liegt das Kindlein in der Krippe und sie huldigen ihm dennoch als dem König Gottes. Beugen die Knie. Da gibt es ja auch andere Säuglinge, geistlicherweise, wiedergeboren durch das lebendige Wort Gottes, durch den Samen des Wortes Gottes. Auch uns als den Wiedergeborenen, als denen, die durch Gottes Geist zu einem neuen, unvergänglichen Leben gezeugt sind, werden diese drei Geschenke in die Wiege gelegt. Bereits am ersten Tage unseres Glaubens, bereits dann, wenn wir gläubig werden, werden uns diese drei Symbolgeschenke von Gott in die Wiege gelegt. Und sie wirken sich dann in unserem Leben, in unserem Glaubensleben aus. Und unser Glaubensleben wird, wenn wir echt sind, davon gekennzeichnet sein. Lasst euch dazu einmal drei Stellen sagen und lesen. Die erste Stelle zum Golde. Zum Golde des Glaubens. Jenem Vertrauen, wie wir besser sagen, jener Treue, die sich birgt an dem lebendigen Gott. Martin Buber übersetzt es immer wieder so fein, wenn er das Vertrauen und den Glauben im Alten Testament übersetzt, dann übersetzt er gerne sich bergen an Gott. Das ist mehr als dogmatisches Wissen. Du kannst einen Wasserkopf voller dogmatischen und theologischen Wissen haben. Das ist noch nicht der Glaube unseres Herrn Jesu Christi. Brüder, habe den Glauben unseres Herrn Jesus Christus. Das sagt ausgerechnet Jakobus. Es ist das Vertrauen. Es ist die Treue. Das ist jenes sich bergen. Das ist jenes geläuterte Gold. Und dann können wir sagen aus tiefstem Herzen, wie es der Liedersänger tut, der Herr ist gut. In dessen Dienst wir stehen, wir dürfen ihn in Demut Vater nennen. Wenn wir nur treu auf seinen Wegen gehen, so sehen wir ihn vor zarter Liebe brennen. Dies Wort gibt uns im Kampfe Kraft und Mut. Der Herr ist gut. Sein wunderbares Lied. Die Methodisten hatten es früher in ihrem Gesangbuch. Heute fehlt es. Es fehlt leider auch in den Lobgesängen. Also die Stelle zum Golde des Glaubens. 1. Petrus 1 dürfen wir dazu aufschlagen. Wir wollen lesen von Vers 5 an. Ihr werdet durch Gottes Macht, durch Glauben bewahrt, bis hin zur Vollerrettung. Das ist hier gemeint. Nicht die Errettung, die wir bereits erfahren haben durch das Blut Jesu, sondern es ist die endzeitliche, eschatologische Vollerrettung. Durch den Glauben werden wir hindurch bewahrt bis zu jenem Tag der Vollerrettung, der Volleinlösung der Verheißungen Gottes in der Erlösung unseres Leibes. Diese Vollerrettung steht bereit, in der letzten Zeit enthüllt zu werden. In diesem Punkt oder darin frohlocket ihr, wie ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es notwendig ist, betrübt seid durch buntfarbige Versuchungen. So steht es im Grundtext und keiner wagt es zu übersetzen. Durch buntfarbige Versuchungen. Ja, da kann es dir grün und blau vor Augen werden. Mannigfaltig, buntfarbig sind die Leiden, sind die Drangsale, sind die Ängste, sind die Versuchungen, die der Christus seinem Leibe hinterlassen hat. Ja, glaubt ihr denn, wenn im Hebräerbrief geschrieben wird, dass der hohe Priester Jesus Christus versucht worden ist, in jeder Beziehung und mit den gleichen Methoden wie wir, dass er einmal am Ende der Tage als ein Lügner dastehen will? Ihr könntet da sagen, ja Herr Jesus, du hast doch noch nie DBC gehabt. Du hast ganz gewiss unter Depressionen nicht gelitten. Du bist auch nicht schizophren gewesen. Du hattest nicht unter dem Ehebruch deiner Frau zu leiden und unter der Revolte deiner Kinder. Jesus war stark und gesund nach Geist, Seele und Leib als der letzte Adam. Ja, was soll denn das heißen, wenn er als der hohe Priester versucht worden ist, in jeder Beziehung und mit den gleichen Methoden wie wir? Er wird diesen Nachweis einmal führen in den kommenden Weltzeiten an seiner Gemeinde und an seinen eigenen Gliedern. Und er wird sagen können, schaue, da ist ein Glied von mir, das hat gelitten in der Ehe. Da ist ein Glied von mir, das hat unsäglich gelitten in seinem Leben unter Schwermut, Angst, Depression. Da ist ein Glied von mir, das hat unendlich viel durchgemacht in seinem Leben. Eine Katastrophe nach der anderen. Ein Durchkreuztwerden des Lebensprogrammes nach dem anderen. Der wird diesen Nachweis führen. Das sind die Leiden, die der Christus zurückgelassen hat für seinen Leib. Und Paulus war voller Freude, dass er etwas von diesen Leiden ergänzen kann und mit übernehmen kann für die Glieder des Christus und sie erstatten kann an seinem eigenen Leibe. Er hat freiwillig mehr übernommen, als ihn Gott auferlegt hatte. Deshalb wurde Paulus auch als einer der wenigen Übertragvermögen versucht, während Gott normalerweise keinen Übertragvermögen versucht. Mannigfaltige, buntfarbige Leiden und Versuchungen. Deshalb kann er auch an der Gemeinde Jesu Christi, den Fürstentümern und Gewaltigen in der unsichtbaren Welt, auch den Mächten der Finsternis, die buntfarbige Weisheit Gottes demonstriert und dargestellt werden. Gerade durch die Leiden der Gemeinde. Wenn die Glieder Ja sagen zu diesen Leiden. Aber ich möchte weiterlesen. Ihr seid betrübt durch buntfarbige Versuchungen, damit die Bewährung eures Glaubens viel köstlicher als die des Goldes, das vergeht, aber durch Feuer erprobt wird oder schlackenlos erwiesen wird, erfunden werde zu Lob und Herrlichkeit und Ehre bei der Enthüllung, bei der Offenbarung Jesu Christi, sodass unser Leben, unser Glaubensleben eine Feuerprobe ist. Und wie bei einem Josef das Gold des Glaubens im Feuerofen des Leidens schlackenlos geläutert wird, schlackenlos aufgezeigt wird, damit es einmal zu Lob und Ehre und Herrlichkeit bei der Offenbarung Jesu Christi da sei. Denn an uns, an der Gemeinde, soll in den kommenden Weltzeiten dargestellt werden oder ausgestellt werden, der ganze Reichtum der Güte Gottes in Christo Jesu. Das sagt das Wort Gottes im Epheserbrief. Das Gold des Glaubens. Das zweite, die zweite Weihegabe, auch für die Wiedergeborenen, nicht nur für das Kindlein in der Grippe. Der Weihrauch, auch ein Symbol der Heiligen Schrift, ich darf es jetzt schon sagen, der Weihrauch des Gebetes, ebenso wie der Weihrauch von dem Rauchaltar des israelischen Heiligtums aufstieg empor zu Gott, so sollen unsere Gebete gleichsam aufsteigen zu dem lebendigen Gott. Und der Heilige Geist verwendet sich dabei mit unaussprechlichen Seufzern für uns, die wir oft sehr törichte Dinge beten, und bringt unsere Gebete und Bitten in einer gottangemessenen Weise vor den Thron des Vaters. Wir lesen dazu Offenbarung 8, Vers 1 bis 4. Dort finden wir es in aller Klarheit. Weihrauch als Zeichen der Gebete der Heiligen. Das ist die Frage, stehen wir im Glauben? Stehen wir im Gebet? Ist unser Gebetsleben aktiv? Und als das Lamm das siebente Siegel öffnete, entstand ein Schweigen in dem Himmel bei einer halben Stunde. Und ich sah die sieben Engel, welche vor Gott stehen. Und es wurden ihnen sieben Posaunen gegeben. Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar, und er hatte ein goldenes Rauchfass. Und es wurde ihm viel Rauchwerk gegeben, auf das er Vollmacht verleihe den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar, der vor dem Throne ist. Und der Rauch des Räucherwerks stieg, verbunden mit den Gebeten der Heiligen, auf, aus der Hand des Engels vor Gott. Und der Engel nahm das Räucherfass und füllte es von dem Feuer des Altars und warf es auf die Erde, und es geschahen Stimmen und Donner und Blitze und ein Erdbeben. Das Letzte darf euch darauf hinweisen, dass die Gebete der Heiligen mit eingeschaltet sind in der Weltregierung Gottes. Denn hier geht es ja um die Gestaltung des Planes Gottes. Hier geht es um die endzeitlichen Gerichte. Die Gebete der Heiligen sind nicht nur da für ihre persönlichen Anliegen oder etwa für die Anliegen der Gemeinde, in der wir dienen, in der wir leben, in der wir geistliches Lebensrecht haben, sondern die Gebete der Heiligen sind beteiligt von Gott aus in der Gestaltung seines wunderbaren Erlösungsplanes von Ewigkeit zu Ewigkeit, in der Weltregierung Gottes. Deshalb nimmt der Engel vom Rauchwerk und wirft es auf die Erde. Das ist ein wunderbares Bild. Gebete der Heiligen steigen auf zu dem lebendigen Gott. Er ist der Hörer des Gebets, und von diesem Hörer des Gebets heißt es einmal in dem Psalmen: Hörer des Gebets, zu dir wird kommen alles Fleisch. Und das ist auch der Sinn der endzeitlichen Gerichte, dass dieses Wort Gottes erfüllt werden kann am Ende der Zeiten, und dass er sich freuen kann aller seine Werke, so wie wir es gestern gelesen haben. Und das dritte Weihegeschenk Gottes in die Wiege der Wiedergeborenen, die ja auch Königspriester Gottes sein sollen, gesalbt ähnlich wie der Messias. Deshalb heißen wir ja Christen. Christus heißt der gesalbte Messias, der vom Geist gesalbte. Das dritte Weihegeschenk ist die Myrrhe, die Bitterkeit des Leidens. Dazu auch ein Wort aus der Heiligen Schrift. Dies nicht, damit die Zeit schneller vergehe, sondern weil ich meinen eigenen Worten sehr misstraue. Und weil wir uns immer wieder nur stärken können durch das Wort Gottes. Weil wir das Wort Gottes genießen wollen als das Brot, als die Speise. Schlagen wir auf Hiob 9, ein Mann, der wahrlich gelitten hat, dessen Leben von der Bitterkeit der Myrrhe durchdrungen war. Hiob 9, er wurde deshalb auch zu einem Leidensvorbild des leidenden Messias. Hiob 9, Vers 16 und folgende. Wenn ich riefe und er mir antwortete, nicht würde ich glauben, dass er meiner Stimme Gehör schenken würde. An einem solchen Punkt war Hiob angekommen. Ich wundere mich immer, dass Gott am Ende der ganzen Geschichte dann sagt, Hiob hat recht geredet von mir. Zumindest ehrlich. Er hat nicht durch fromme Phrasen sein Leiden verkleistert, sondern er hat sein Herz ausgeschüttet vor dem lebendigen Gott. Das ist nämlich Gebet. Er, der mich zermalmt durch ein Sturmwetter und meine Wunden nährt ohne Ursache. Er erlaubt mir nicht, Atem zu holen, denn er sättigt mich mit Bitterkeit. Das ist ein Wort. Er sättigt mich mit Bitterkeit und mit Würmern. Vielleicht ist hier oder da einer, der das auch sagen kann von seinem Leben. Er sättigt mich mit Bitterkeiten. Und die Bitterkeit der Myrre ist uns verordnet, weil wir Söhne sind. Er züchtigt uns und erzieht uns, weil wir Söhne sind. Denn er züchtigt einen jeden Sohn, den er aufnimmt. Wenn er uns nicht züchtigen würde, dann wären wir Bastarde, Mischlinge aus Licht und Finsternis, Gottesgeist und Dämonengeist. Aber das gibt es nicht. Der Vater erzieht die Söhne. Aber aus dieser Bitterkeit des Leidens sollte in unserem Leben niemals die Verbitterung werden. Und da möchte ich euch doch ganz ernst ermahnen. Der Hebräerbrief sagt einmal, dass wir die Wurzel der Bitterkeit in uns nicht aufkeimen lassen sollen, über dem, was uns in diesem Leben begegnet. Nicht nur wegen uns selber, weil dann unser eigenes Leben vergiftet wird, aus einer tiefen Wurzel heraus, die man kaum ausrotten kann, und der man immer wieder nur die grüne Spitze abbrechen kann, sondern weil dadurch viele andere verunreinigt werden, auch in den Gemeinden hin und her. Und wir führen keine Privatexistenz. Wir sind Glieder am Leibe des Christus. Und was du in deinem Leben tust oder nicht tust, was du sündigst oder nicht sündigst, was du leidest im Gehorsam zum Vater oder was du leidest in der Verbitterung gegen den lebendigen Gott, das wird seine Auswirkungen haben auf die anderen Glieder. Denn wenn ein Glied leidet, dann leiden alle Glieder mit. Wir sind verantwortlich, und wenn wir in unserem Leben eine Wurzel, eine unausrottbare Wurzel der Bitterkeit, der Verbitterung aufwachsen lassen, dann werden dadurch viele verunreinigt. Da dürft ihr einmal fragen, woher so viel Verunreinigung in den Gemeinden kommt. Die andere Haltung, das ist eine Haltung, das muss ich euch allerdings sagen, die oft schwer und mit Opfern und mit Wunden errungen werden muss. Es ist ein Weg zur Fülle des Geistes. Da werdet ihr sagen, ha, jetzt fängt er von der Zungenrede an. Nein, fange ich nicht an. Der Apostel Paulus sagt etwas ganz anderes, wie wir im Geist erfüllt werden können. Zum Beispiel, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Und also werdet erfüllt im Geist. Und dann sagt er noch etwas. Unter anderem, kommet zur Fülle im Geiste, indem ihr Dank saget, alle Zeit und für alles, dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und das müssen wir lernen und das dürfen wir lernen. Alle Zeit und für alles, dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus Dank zu sagen. Sodass wir sagen können mit einem Mose, so beginnt er ja sein wunderbares Lied am Ende seiner Tage, denn den Namen Jehovas will ich ausrufen, gebet Majestät unserem Gott. Nun ruft er diesen Namen Jehovas aus. Ihr Fels, vollkommen ist sein Tun,
denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott, der Treue und ohne Betrug, gerecht und gerade ist er. Liebe Geschwister, wenn wir das sagen können, dann ist unser Glaube gereift, sind wir mündig geworden. Dann kommen wir zur Fülle im Geiste. Das ist ein Weg. Gold des Glaubens, Weihrauch der Gebete, Myrrhe des Leidens ist den Wiedergeborenen in die Wiege gelegt. Wie dem Messias. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Nun lasst mich noch ein drittes dazu sagen. Und ich kann euch die freudige Mitteilung machen, dass wir es heute in einer Stunde schaffen. Also habt noch ein wenig Geduld. Im Hohenlied, der Passa-Rolle Israels, dieses Lied wurde ja zu Passa vorgelesen, ist ja eine Darstellung, eine prophetische Darstellung zwischen der Braut aus Israel und ihrem Geliebten, dem Messias. Und da ist achtmal in diesem hohen Lied vom Duft der Myrrhe geredet. Vom Duft der Myrrhe. Ich möchte nur eine einzige Stelle nennen. Kapitel 1, Vers 3, dort heißt es, lieblich an Duft. Kapitel 1, Vers 3, dort heißt es, lieblich an Duft sind deine Salben, so wird der Geliebte angerufen, und dein Name ist ein ausgegossenes Salböl. Dein Name ist ein ausgegossenes Salböl. Das hängt damit zusammen, dass Name im Hebräischen heißt Shem und Salböl Shemen. Da wird nur ein Buchstabe angehängt, das Nun, das Zeichen der Fruchtbarkeit. Der Name und das heilige Salböl. Wir haben gestern gelernt, dass mit diesem heiligen Salböl Könige, Priester und Propheten gesalbt worden sind. Und dass dieses heilige Salböl Gottes ein Bild ist für den Heiligen Geist und für seine Fülle. Und dass unser Herr Jesus deshalb der Christus heißt, oder im Hebräischen der Messias, HaMashiach, weil er der Gesalbte Gottes ist, der die ganze Fülle der Geistessalbung Gottes trägt. Im Alten Bund wurden die Könige nicht gekrönt, sondern mit dem Salböl gesalbt. Mit dem Salböl, das auf ihrem Haupte ausgegossen wurde. Und so auch die Priester und Propheten. Jesus ist der König Gottes. Jesus ist der Priester Gottes. Der hohe Priester Gottes. Jesus ist der Prophet Gottes. Wir singen es ja auch gerne. Oh, so ist uns Jesus als König, Priester und Prophet. Ja, sein Name ist wirklich ausgegossenes Salböl. Der Name Jesu hat eine Gewalt vom Vater, weil er gehorsam war bis zum Tode am Kreuz, hat ihn der Vater überaus hoch erhöht, über jeden Namen, den es geben kann in diesem jetzigen Zeitlauf und auch in den kommenden Äonen. Und er hat ihm den Namen gegeben, der alle anderen Namen überragt, damit in diesem Namen Jesu Verherrlichung Gottes des Vaters. Werden Sie dies bekennen? Der Name Jesu, wenn er geoffenbart wird am Ende der Zeiten, wird dazu führen, sein Name ist ausgegossenes Salböl. Das haben schon viele, ungezählte Millionen erlebt, die diesen Namen Jesu lieben, diesen Namen über alle Namen, und dies erlebt haben in ihrem Leben, wie der Vater durch Jesus dieses Salböl des Geistes in ihr Leben hineingegossen hat, als er den Geist ausgegossen hat. Was bei dem Messias geschieht, das kann auch bei uns geschehen, die der Vater erziehen will zu Königen und zu Priestern und zu Propheten. Wir sind ja unserem Gott und Vater zu Königen und Priestern gemacht, nämlich die namensmächtigen. Und dann werden wir zu einem Wohlgeruch Christi, zu einem Dufte Christi. Lieblich an Duft sind deine Salben und dein Name ist ausgegossenes Salböl.
Ich denke hier nur an jene eine Stelle aus Epheser 5, Vers 2, wo es heißt, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, gleich wie auch der Christus uns geliebt und sich selber für uns hingegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Nun haben wir die Salbung dieses Salböls. Und wesentlicher Bestandteil des heiligen Salböls war die Myrrhe, die selbst ausgeflossene, reine Myrrhe. Du kannst sie streichen wollen in deinem Leben. Du kannst dagegen revoltieren, aufbegehren, murren gegen den Vater, voller Verbitterung diesem Gott gegenüberstehen. Dann sei dir im Klaren darüber, dass du dir die Namensvollmacht und die Wesensreinheit raubst und dass du dir damit den Wohlgeruch raubst, der du sein sollst, von Jesus Christus her. Ein wesentliches Stück der Geistessalbung ist die Myrrhe. Da kommt jene Maria kurz vor dem Leiden Jesu. Sie hatte in ihrem Schrank ein kostbares Gefäß aus Alabaster stehen, so zwischen der Wäsche. Machen die Mädchen, die Frauen heute auch so was, was gut riecht und so. Da war wohlriechende Narbe drin, Narbenöl, ganz teuer, unheimlich teuer. Das hat sie sich mal gekauft oder hat sie geschenkt bekommen zu, zu Weihnachten. Da hat sie das da hingestellt und hat vielleicht gedacht, wenn ich mal heirate, dann kann ich mich da so von oben bis unten damit einbalsamieren. Ich heb mir das Zeug auf. Damit anfangen konnte sie nichts. Dann sitzt der Messias im Kreise seiner Jünger in Bethanien. Der spricht davon, dass sein Leiden nun beginnen müsse. Keiner der Jünger kapiert ihn, keiner versteht ihn. Sie warten auf die sofortige Erscheinung des Reiches. Und die Maria hat offensichtlich tiefer geschaut. Deshalb Jesus auch sagt, dass wenn dieses Evangelium verkündigt werden wird in der ganzen Welt, man auch diese Tat der Maria rühmend verkündigen werde. In ihrem Herzen glaubt sie, er ist doch der gesalbte Messias. Und im Hinblick auf seine Bestattung holt sie im Geiste der Prophetie dieses kostbare Nardenöl, zerbricht das versiegelte Gefäß, man musste den Hals abschlagen, und gießt das Nardenöl auf das Haupt Jesu und es läuft herunter bis auf die Füße. Und der Wohlgeruch erfüllte das ganze Haus. Ist dir jetzt klar, warum Paulus einmal sagt, wir haben diesen Schatz der Herrlichkeit des Lichtglanzes Gottes auf dem Angesicht Christi und der Herrlichkeit des Evangeliums in erdenen, tönernen, zerbrechlichen, anfechtbaren Gefäßen? Damit es sich herausstelle, dass die Kraft Gottes sei und nicht aus uns. Das Gefäß muss immer wieder zerbrochen werden, wie das heilige Salböl sich ergieße und damit der Wohlgeruch des Salböls das ganze Haus erfüllen kann, das ganze Haus der Behausung Gottes im Geiste der Gemeinde. Und so sind manche ein Wohlgeruch Christi und manche auch in der Gemeinde Jesu ein Geruch des Todes zum Tode, nicht des Lebens zum Leben. Ein Wohlgeruch Christi werden wir nur, wenn wir etwas wissen von der Bitterkeit des Leidens und dieses Leiden annehmen als messianische Erziehungsleiden und Gott dem Vater dafür danken, dann werden wir zu einem Wohlgeruch. Lieblich am Duft sind deine Salben und dein Name ist ein ausgegossenes Salböl. Wie wirkst du in deiner Gemeinde, in deinem Gemeinschaftskreis? Wie wirkst du auf andere Menschen? Arrogant, selbstherrlich, selbstgefällig, ehrgeizig, abweisend, kalt oder gewinnend, freundlich,
den Wohlgeruch Christi verströmend, anziehend, wird an deinem Namen, an deinem Wesen, an deiner Person etwas spürbar und sichtbar von dieser Geistessalbung. Ich bin überzeugt, dann hast du es erfasst, dass in deine Wiege die Myrrhe des Leidens gehört. Und dann hast du das akzeptiert, auch wenn du das nach außen hin nicht zeigst. Da möchte ich euch jetzt zwei Personen vorstellen. Einen, verzeiht das Wort, der war ein Gestank, ein Geruch des Todes zum Tode. Er wollte ja auch der Erste sein in der Gemeinde Gottes. Er wollte herrschen, andere unterdrücken. 3. Johannes 9 bis 10. Da werdet ihr erstaunt sein. Die Stelle, die kennt ihr wahrscheinlich noch nicht. Das gibt es auch heute noch, was dort geschildert wird von einem Manne, der in der Gemeinde Geruch des Todes zum Tode war. Von ihm konnte man nicht sagen, dein Name ist ausgegossenes Salböl. 3. Johannes 9 bis 10. Ich schrieb etwas an die Versammlung, aber Diotrephes, zu Deutsch, der von Zeus ernährte. Aha. Da waren also seine geheimen Quellen. Aber Diotrephes, der gern unter ihnen der Erste sein will, nimmt uns, die Apostel, nicht an. Deshalb, wenn ich komme, will ich seiner Werke gedenken, die er tut, indem er mit bösen Worten gegen uns schwätzt. Und er begnügt sich hiermit nicht. Er nimmt selbst die Brüder nicht an. Und er wehrt auch denen, die es wollen. Und er stößt sie aus der Versammlung. Er schließt sie aus der Gemeinde Gottes, die er zu seiner eigenen Gemeinde gemacht hat. Gibt's das heute noch? Ein Geruch des Todes zum Tode. Ja, liebe Geschwister, da halten wir uns die Nasen zu, nicht? Aber wir sollten das gelegentlich auch einmal tun, wenn wir in einem solchen Todeswesen selber stehen und nicht den Wohlgeruch Christi verströmen in der Salbung des Heiligen Geistes. Jetzt der andere. Das ist jetzt ein Mann aus dem Alten Testament. Und das ist jener Mann im Buche Esther, der eine so große Rolle spielt, als der Erzieher der Hadassah, der Esther. Am liebsten würde ich jetzt 5 Vorträge halten über das Buch Esther. Das wäre eine feine Sache. Aber nur das eine, Mordokai, der Onkel der Esther, dieser orthodoxe Jude, dieser leidensbereite Jude. Das heißt zu Deutsch, reine, selbst ausgeflossene Myrrhe. Es gibt nämlich 2 Arten der Myrrhe. Die Myrrhe ist ein Busch, der manchmal auch einen dickeren Stamm erreicht. Und da kann man Folgendes machen, wie man das bei der Kautschukgewinnung auch macht, dass man die Rinde anritzt. Und dann hängt man so einen Becher drunter und dann tropft der Saft des Myrrenstrauches in diesen Becher. Das ist die erzwungene Myrrhe. Die war minderwertig. Qualitativ minderwertig. Dann gab es aber auch eine selbst ausgeflossene Naturmyrrhe, eine reine Harzmyrrhe. Die brauchte man nicht erzwingen durch Schnitte, durch gewaltsame Schnitte. Nur diese Myrrhe wurde verwendet bei der Zubereitung des heiligen Salböles, das ein Bild für den Heiligen Geist ist. Weiß nicht, ob ihr versteht, was Gott uns damit sagen will. Gott kann uns auf die Knie zwingen. Er kann uns immer wieder dahin bringen, dass wir mit den Zähnen knirschend sagen, ja nun tu, was du willst. Das ist die erzwungene Myrrhe. Wenn wir aber dem Mordokai gleichen wollen und die Myrrhe des Salböls in unserem Leben haben wollen, die selbst ausgeflossene, reine Harzmyrrhe, dann sagen wir, Vater, das ist mir zwar nicht sehr angenehm, was du mit mir tust. Ich leide darunter wie jeder andere Mensch. wie die Kreatur leidet, aber ich danke dir. Ich verstehe das nicht. Ich sehe nur die wirren Fäden meines Lebens. Ich sehe nicht das Muster, das du webst auf der Rückseite. Das wunderbare, bunt schillernde, buntfarbige Bild deiner Weisheit. Aber ich danke dir, alle Zeit und für alles. Ich möchte nicht, dass du mich um jeden Preis von dieser Myrre befreist. Ich werde nicht zu den Spiritisten und Okkultisten gehen, um die Krankheit loszuwerden. Ich werde mir auch nicht von jedem herbeigelaufenen sogenannten Bruder, der irgendwo aus Korea oder den Philippinen kommt und den ich nicht kenne, die Hände auflegen lassen, damit ich die Krankheit loswerde. Ich rufe lieber die Ältesten der Gemeinde, auch wenn das ganz einfache Brüder sind. Ich lasse mein Haupt mit Öl salben, über mir beten. Aber tue du, was du willst, o Vater. Ich sage Ja zu dir und bei diesem Ja soll es bleiben. Du, immer nur du, alle Zeit du. Das ist die reine, selbst ausgeflossene Myrrhe. Das ist anders als bei den Biotreffes. Und da wollen wir einmal lesen, was von diesem Mordokai gesagt wird. Esther, Kapitel 10, Vers 3. Das ist ein wunderbares Wort. Das wünschte ich jedem Glied der Gemeinde, auch jedem dienenden Bruder in der Gemeinde, in Sonderheit. Ich lese das ganze Kapitel, nun erschreckt mich, das sind nur drei Verse. Nicht? Und der König Ahasveros legte dem Lande und den Inseln des Meeres eine Abgabe auf. Und alle Taten seiner Gewalt und seiner Macht und die Beschreibung der Größe Mordokais, zu welcher der König ihn erhob, sind sie nicht geschrieben in dem Buche der Chroniken der Könige der Meder und Perser? Na, was geht uns das an? Er liest aber noch ein wenig weiter. Dem Mordokai, der Jude, war der zweite nach dem König Ahasveros und groß bei den Juden und wohlgefällig der Menge seiner Brüder. Er suchte das Wohl seines Volkes und redete zur Wohlfahrt seiner ganzen Generation. Sind wir solche Menschen, solche Gottesmenschen? Suchen wir das Wohl des Volkes Gottes. Reden wir zur Wohlfahrt der Generation von Glaubenden, in der wir heute leben. Dann sind wir sicherlich auch wohlgefällig, vielleicht nicht jedem Bruder, aber doch der Menge der Brüder. Dann geht ein Duft des Lebens zum Leben von uns aus. Ein Wohlgeruch Christi. Weil wir selbst ausgeflossene Myrrhe in unserem geistlichen Leben haben, weil wir gesalbt sind mit heiligem Salböl. Es ist etwas Wunderbares, was Gott uns durch diese Worte aus dem Alten Testament und aus dem Neuen Testament schenken wollte. Möchte es geschehen, das, was der Mordokai des Neuen Testamentes erlebt hat, dass sich das nach und nach auch in unserem Leben erfüllen möge. So wie es dieser Mordokai des Neuen Testamentes in Galater 2, 19 bis 21 selbst beschreibt. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ego, ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe im Fleische, lebe ich durch Glauben, durch den des Sohnes Gottes, der mich geliebt und, sich selbst für mich hingegeben hat. In Kapitel 6, Vers 14. Von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn, Jesus Christus, durch welchen mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Amen.